Dr. Scheligas Heiterbildung. Der spritzige Humor-Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens. Coole Gäste, motivierende Impulse, humorvolle Philosophien und Gedanken, die unter die Haut gehen. Talk und Tratsch, medizinisch, inspirierend und frei von der Leber weg. Von und mit Dr. Roman Scheliga.
Ich sage wieder Hallo allen motivierten Podcast-Fans und Faninnen. Meine Heiterbildungsordination ist wieder geöffnet und auch heute habe ich einen ganz speziellen Privatpatienten zu einem Gesundheitscheck der besonderen Art eingeladen. Er ist ein künstlerisches Chamäleon, ein irrsinnig kreativer und genialer Verwandlungskünstler in Wort, Bild und Aktion. Er zählt zu den besten Parodisten des Landes, ist Schauspieler, Erlebniskünstler, Moderator, Kabarettist, Showmaster und vor allem Mensch. Auf den sozialen Medienplattformen schlüpft er gerade in geniale Rollen und in andere Egos. Und das macht er wirklich. Wie zum Beispiel in die der deutschen Hellseherin und Kartenlegerin Brigitte Kleidermann oder in jene des griechischen Fernheilers Christos Milionakis, einem Spezialisten für Fernheilung. Ein Pointengewitter allerfeinster Art. Sein aktuelles Kabarettprogramm lautet Vip-Vip. Sein aktuelles Kabarettprogramm lautet Wip Wip Hurra, bei dem er unzählige prominente Zeitgenossen perfekt imitiert, um nicht zu sagen, der eine oder die andere sind besser als das Original. Heute werden wir nicht nur über sein grandioses Talent plaudern, wie wichtig Humor für ihn auch im Privatleben ist und was er so alles auch abseits der Bühne mit seinen Fähigkeiten für Schabernack getrieben hat, sondern auch dem Menschen hinter den Lachtorpedos medizinisch auf Herz und Nieren untersuchen. Ich freue mich riesig, dass er endlich zu einer internen, sicher nicht scherzfreien Durchuntersuchung in meine Ordination der guten Laune gekommen ist. Ich sage nur, der Nächste bitte. Und hier ist der Gernot Haas. Lieber Gernot, wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Vielen Dank für diese liebe Einführung. Freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich wirklich eingeladen habe, Karl Lagerfeld, Gerda Rogers, Udo Lindenberg oder vielleicht der one and only Gernot Haas?
Das könnte sein. Es könnte alle ein bisschen hier sein. Hast du die Chance gesehen? Ja!
Das ist ein Wahnsinn, wie schnell du da diese Rollen und auch, wenn man die Augen schließt, das mache ich jetzt nicht, weil sonst fühle ich mich einsam, wie schnell du in diese unterschiedlichen Rollen schlüpfen kannst. Und wir haben vorher ein bisschen geplaudert, du wirst ja fast zu diesen Rollen. Also du bist ja wirklich dann die Gerda Rogers oder der Udo Jürgens, oder?
Ja, also es ist so, dass ich das nicht also äußerlich und technisch mache, dass ich, natürlich höre ich mir an, wie die sprechen, ja, aber irgendwann merke ich, dass dann diese Figur quasi in mich hineinkommt und ich zu der Figur werde. Also lässt sich ein bisschen vielleicht vergleichen mit Familienaufstellungen, an das ich auch nicht geglaubt habe, bis ich es zum ersten Mal probiert habe und gesehen habe, dass dann wirklich fremde Leute meine Familie so darstellen, wie sie wirklich ist. Aber das hat mir damals viel klar gemacht, wie dieses Talent bei mir zustande kommt und warum ich, wenn ich zum Beispiel dann zum Schwarzenegger werde, wirklich andere Gedanken habe als meine eigenen und schon jahrelang, bevor in der Zeitung gestanden ist, dass er ein Kind mit der Haushälterin hat, ich schon drüber geredet habe und gesagt habe, die Maria darf nie vorne, that I have a child with meiner Haushälterin, das ist ja ganz klar.
Ehrlich. Wir kommen ja gleich zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, aber Stimmen hörst du nicht, oder? Sonst muss ich als Arzt natürlich noch intervenieren, wenn du nicht nur in Rollen schlüpfst, aber Stimmen hörst du nicht.
Ich höre keine Stimmen, höre meine eigene innere Stimme, das reicht mir schon.
Okay. Du bist ja nicht als künstlerisches Multitalent auf die Bühne gekommen, sondern wie ist denn da so dein Werdegang vom Schnuller bis zum Schlussapplaus?
Vom Schnuller bis zum Schlussapplaus, das wäre dann eine zehnteilige Sendung mindestens. Also ich versuche es in wenigen Worten zusammenzufassen. Vor allem diesen künstlerischen Weg. Also ich habe in Graz, bin ich geboren, habe die Schule dort besucht und habe dann neben der Schule begonnen, so ein bisschen Theater zu spielen. Und meine Eltern haben aber immer zu mir gesagt, überleg dir gut, also Schauspieler ist kein sicheres Geschäft und noch ein durchschnittlicher Schauspieler wird nicht wirklich gebraucht, mach was Gescheites. Also habe ich begonnen, Jus zu studieren. Und das hat sich aber sehr in die Länge gezogen, weil ich nebenbei PR und Management für Künstler gemacht habe, also zum Beispiel für Starmania 1, habe ich damals betreut, Christina Stürmer und Co., die Sandra Perez, auch klassische Musiker. Und habe aber dann irgendwann, also auch nebenbei Theater gespielt, die Elfriede Ott kennengelernt. Und habe, weil ich das Schauspiel mich nie ganz losgelassen hat, sie gefragt, ob ich ihr vorspielen darf. Und nach dem Vorspielen gefragt, soll ich Schauspieler werden oder soll ich mit Jus weitermachen? Und da hat sie gesagt, du musst Schauspieler werden. Ja, und aus dem Grund ist es dann so weitergegangen. Sie musste damals in Pension gehen im Konservatorium, wo sie ja Schauspieldirektorin war. Und hat zu mir gesagt, du hast so viel Erfahrung im Bereich Management, hilf mir doch, eine Gruppe zu gründen, die sich einmal in der Woche trifft und wo meine Methode überlebt. Und dann mache ich dich dafür zum Schauspieler. Dann habe ich mir gedacht, einmal in der Woche ist mir zu wenig. Ich hätte gerne eine Schule, in die ich gehen kann. Und habe gleich eine Schule konzipiert. Wieso promoten wir die, so finanzieren wir die. Das war am Anfang im Stadttheater in der Walfischgasse untergebracht. Und als es dann darum gegangen ist, wer dort unterrichtet, hat sie dann zu mir gesagt, so, und du unterrichtest Dialekte und Akzente und leitest mit mir die Schule. Und habe ich gesagt, ich wollte doch eigentlich dort die Ausbildung machen. Sie hat gesagt, nein, du bist für mich ein fertiger Schauspieler. Zu dem Zeitpunkt hat sie mir schon ein paar Stunden gegeben gehabt und ich habe bei ihr bei den Festspielen schon mitspielen dürfen. Du leitest mit mir die Schule und unterrichtest. Ja, und das habe ich 8 Jahre lang gemacht und bin dann nach 3 Jahren selbst mit meinem ersten Programm auf die Bühne gekommen. Das war jetzt ganz schnell umrissen.
Sehr künstlerisch. Aber das ging da wirklich... insofern so spannend, weil man ja auch die Elfriede Ott, also zumindest viele noch kennen, ja, eine geniale Schauspielerin, eine geniale Komödiantin vor dem Herrn und anscheinend auch eine sehr gute Lehrerin, sonst wärst du nicht da.
Ja, nein, sie war wirklich, das Besondere an ihr war, dass sie eben keine Technik gelehrt hat, weil sie auch so wie ich kein Freund von Äußerlichkeiten war und von Technik, sondern ihr war es wichtig, der direkte Ton. Sie hat immer gesagt, du musst sprechen wie ein Mensch. Ja? Mhm. Und da weiß ich noch, auch bei diesem Vorsprechen, ich habe das vorbereitet mit einer Grazer Schauspiellehrerin und sie hat damals eben im Stadttheater in der Walfischgasse das Theater gemietet und es waren nur wir beide dort und diese Schauspiellehrerin hat zu mir gesagt, so, du bereitest die Bühne vor und wenn du fertig bist, sagst du okay und dass die Frau Ott weiß, du bist fertig und beginnst und ich bereite die Bühne vor und sage okay. Und die Ott sagt, was weiter so, das war so gut. Und ich habe gewusst, so, ab jetzt kann ich nur noch verlieren, weil das war dann so theatralisch, dann habe ich ausgeholt. Ja, und gesagt, Reime sind da, aber die Gedanken nicht. Und dann hat sie gesagt, Kinderl, so red doch kein Mensch. Reime sind da, aber die Gedanken nicht. Ja, so. Und hat dann mit mir so gearbeitet, dass sie gesagt hat, du sprichst jetzt mit mir den Text und erst wenn ich in dir glaube, steige ich drauf ein. Und diese 2 Stunden, die ich mit ihr gearbeitet habe, haben mir schon so viel gegeben, dass ich mir gedacht habe, und wenn es das jetzt war, war das schon so eine tolle Lebenserfahrung. Mhm. Aber dann hat sie eben den Satz zu mir gesagt, ich soll Schauspieler werden. Und von da an hat sich das dann so entwickelt.
Wann hast du denn dein Spezialtalent der Parodie entdeckt und ausgeprägt? Also wie gehst du so an diese Rollen heran? Gibt es da jemanden, der sagt, okay, den will ich unbedingt drauf haben? Oder findet der oder die dich? Ja, weil du bist ja auch einer der wenigen Kabarettisten, der auch sehr viele Frauen macht. Ja? Es gibt ja manche, die machen nur Männer oder vorwiegend Männer oder Frauen, nur Frauen. Wie gehst du so an? Oder hast du so eine Lieblingsrolle, wo du sagst, also das bist du, wenn du es nicht selber bist?
Okay, gut. Also ich versuche deine Fragen jetzt in Reihenfolge zu beantworten. Nein, ich glaube, ich habe es mal gemerkt. Also ich habe wirklich erst richtig, also ich habe schon als Kind zwar die Großmutter und so nachgemacht und eine Clownin aus dem Fernsehen, die Hanna, so eine Schweizer Clownfrau, die ich toll gefunden habe. Aber richtig bemerkt habe ich es dann, als ich in der 7. Klasse im Gymnasium begonnen habe, die Lehrer nachzumachen. Weil ich war damals ein bisschen Außenseiter und über diese Lehrerimitationen bin ich wieder voll in die Klassengemeinschaft zurückgekommen. Und habe gemerkt, dass ich eben wirklich in dem Moment, wo ich einen Lehrer nachmache, sich nicht nur die Stimme verändert, sondern der Körper verändert, mein Gang verändert, sogar die Schrift verändert. Ich habe auf die Tafel geschrieben, letzte Stunde entfällt in der Schrift vom Klassenvorstand und die wirklich? Leute sind nach Hause gegangen. Ja, habe das aber eben damals überhaupt nicht erklären können, was da auch energetisch passiert. Mhm. Und habe dann meinen ersten öffentlichen Auftritt, also beim Maturaball habe ich gespielt, die Lehrer und 3 Prominente, den Schwarzenegger, den Marcel Reich-Ranitzky damals und glaube ich, weiß ich nicht, ob der Hugo Portisch ich war oder ein Schulfreund. Auf jeden Fall ist es so gut angekommen, dass wir dann zur 425-Jahr-Feier unseres Gymnasiums in Graz auch eingeladen wurden, was zu machen. Und da waren also prominente Absolventen und wir beide, ja, die gerade erst fertig waren, die Aglaja Schischkowitz zum Beispiel, ja, oder der Gerhard Roth und so Leute haben dieses Programm gestaltet und wir haben eben Lehrerparodien und Prominente gemacht und mein Vater, der auch Lehrer an der Schule war und damals dieses Fest mitorganisiert hat, der war schon sehr aufgeregt, weil er gesagt hat, bitte blamier dich nicht.
Und uns nicht. Und vor allem blamier mich nicht.
Ja. Und wir haben aber nach 3 Minuten schon Bravo-Rufe und so weiter gehabt. Und da kamen dann eben meine ersten Angebote, Theater in Graz zu spielen, an so kleinen Theatern. Und so hat mein Weg zumindest auf die kleine Bühne damals begonnen. Lieblingsrolle, aber das war die dritte Frage. Die zweite Frage war, wie gehe ich ran an so Figuren oder wie finden die mich? Natürlich, ich habe in meinen ersten beiden Programmen, die haben esoterisch geheißen, das erste und das zweite Zusatzvorstellungen, habe ich vor allem fiktive Rollen gespielt. Die aber natürlich auch, wenn man genauer hinschaut, nicht so fiktiv waren, wie man eigentlich glaubt.
Haben sich viele
aus meinem privaten Umfeld oder schon ein bisschen wiedererkannt, aber natürlich für die Zuschauer waren das keine realen Personen, weil das eben keine Prominenten waren. Und damals war es auch schon so, Leute, die mich begeistert haben, aufgrund ihrer Ausstrahlung oder der Art, wie sie sprechen, ja, wenn man dachte, dieser Figur wert, ja, diese Person. Und habe die dann halt in diese Programme integriert. Und irgendwann habe ich gemerkt, eben, dass prominente Figuren sehr gut bei den Menschen ankommen, weil sie da natürlich vergleichen können, wie gut das ist. Ja, und andere Relation haben wir zu fiktiven Figuren. Und haben wir dann gedacht für mein Programm Vipip Hurra, wo ich ja über 20 Prominente spiele und die alle in Therapie schicke, zu einer Psychokinesiologin, die in meinen ersten beiden Programmen vorkommt. Anna-Maria Testros heißt, sie spricht so ganz klar, auch angelehnt an meine beste Freundin, die ja Wahnsinnstherapeutin ist. Und die diese Prominenten therapiert. Und da habe ich mir gedacht, was gibt's für prominente Menschen, die möglichst breit bekannt sind, die Alte kennen, aber auch Junge kennen. Und da ist die Auswahl schon sehr dünn, weil ich finde, dass es wenig spannende Persönlichkeiten inzwischen gibt in der Öffentlichkeit.
Die auch so markant sind, dass man sie wiederentdeckt.
Ja, oder auch die eben so eine Strahlkraft haben, wie der Karl Lagerfeld zum Beispiel oder eben der Niki Lauda oder die Dagmar Koller, die teilweise auch irgendwas Besonderes an sich haben. So viel gibt es dann. Die Leute werden immer austauschbarer, leider. Und wenn ich jetzt nur Influencer mache, die mich auch nicht interessieren, dann ist das nur für junge Leute was und jemand, der über 40 ist, sagt, wer ist das?
Ja, genau. Ja.
Also habe ich versucht, eine Mischung zu finden, die sehr breit ankommt. Und denk mir aber auch, und das ist mir auch immer wichtig, dass selbst wenn jemand eine Figur nicht kennt, zum Beispiel die Dagmar Koller, die kennen viele Junge nicht und die kommt zum Beispiel im Programm vor. Oder wenn jemand aus Deutschland zuschaut, dann kennt der gleich ein paar Leute nicht. Aber die müssen trotzdem als Figuren vom Text her und von der Handlung so lustig sein, dass man auch drüber lacht, wenn man sie nicht kennt.
Sehr schön. Und gibt es einen Favorite?
Immer die Figur, die ich gerade spiele, weil ich eben keine Distanz zu meinen Rollen habe. Das heißt, ich werde zu der.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich die bin, ist das gerade meine Lieblingsfigur. Und ich habe auch Rollen lernen müssen immer wieder, wo ich mir gedacht habe, die will ich eigentlich gar nicht spielen, weil ich die so zu mir nehme, wie zum Beispiel den Trump oder den Strache. Und muss sagen, dass ich, seit ich diese Figuren spiele, die richtig gern mag.
Wirklich? Ja, ehrlich? Naja, das bist ja dann du.
Ja, weil ich dann in mir das auch spüre, was die für schöne Eigenschaften haben, für liebevolle.
Gibt es eine Figur oder einen Prominenten, den du versucht hast und wo du gesagt hast, da irgendwie, ich bringe den nicht zusammen?
Ja, eine einzige Person war das. Und das war damals, ich habe bei meinem ersten Programm Esoterisch, ja, da geht es um die Sinnsuche einer Friseurin, der Vreni Schneider, die an ihrem 42. Geburtstag bei Astro TV bei der Kartenlegerin anruft und erfährt, dass sie 92 Jahre alt wird. Blöderweise wird sie aber 3 Tage später überfahren vom LKW, ist tot, kommt in den Himmel und Gott und Petrus sind gerade auf Urlaub und 2 neue Beamte, einer davon ist der Helmut Zilk und der andere wurde dann, und ich sage dir gleich warum, ein Tiroler Schweinezüchter, wissen nicht, wo sie die Vreni Schneider zuordnen sollen und beschließen sie, zurück auf die Erde auf Sinnsuche zu schicken, ihre Erinnerung zu löschen und wollen, wenn sie den Sinn des Lebens gefunden hat, die Vreni wieder umbringen und richtig rechtzeitig zuteilen, bevor Gott und Petrus vom Urlaub wieder zurück sind. Und da passiert natürlich unglaublich viel, was auch schief geht. Und ich wollte eigentlich, dass diese 2 Beamte, der Helmut Zilk und der Jörg Haider, sind. Und aus irgendeinem Grund habe ich den Jörg Haider damals nicht zusammengebracht, obwohl ich es versucht habe, und habe dann eben einen fiktiven Tiroler Schweinezüchter genommen. Und ist mir später klar geworden, dass das gar nicht gut fürs Programm gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, weil es zu politisch geworden wäre dann zwischen Zilk und Haider, weil der Haider auch so eine umstrittene Person war. Ja. Und meine Programme sind bewusst eigentlich unpolitisch gestaltet, auch wenn zum Beispiel Politiker drin vorkommen. Ich spüre den Sebastian Kurz und den Strache und den Trump und so. Aber ich zeige die alle eben von der menschlichen Seite oder auch absurd überhöht teilweise, aber es geht mir nicht darum, politische Statements auf der Bühne.
Also man kann davon lachen, man erkennt ihn, aber es geht nicht darum zu sagen, okay, jetzt macht der Politik auch da.
Nein, das mache ich auf keinen Hass, Fall. Ja. Erkennen sollte man die mindestens. Ne? Also man sollte eigentlich, wenn es gut ist, wenn es mir gelingt, die Augen zumachen und sich vorstellen, da ist wirklich die echte Person auf der Bühne. Oder es gibt auch bei den Figuren, die ich spiele zum Beispiel mit einer Videowand zusammen. Das heißt, ich habe bei WWE Pura eine große Videowand, von der komme ich als Therapeutin runter, live, die ich spiele. Und die geht in Dialoge mit den Figuren, die ich live auf der Bühne spiele. Das heißt, ich drehe das Karl Lagerfeld auf und die therapiert den oder als Gerne Rogers oder als Sebastian Kurz. Und wenn ich abgehe und mich umziehe, geht die Handlung auf der Videowand weiter und sie sagt, und jetzt schauen wir in meine Praxis und schauen uns die besten Fälle an. Und da sieht man dann zum Beispiel Figuren, die eine sehr aufwendige Maske haben, wie der Donald Trump, wo ich drei Stunden in der Maske sitze, oder Niki Lauda oder der Falco oder so. Ja. Und das habe ich dann so kombiniert, dass das auch funktioniert, dass da Verstorbene sind, weil sie sagt, zu mir kann jeder kommen, reich oder arm, schön und schier, tot oder lebendig.
Okay, ja, so. Super, schön. Wie reagieren, hast du schon mal das Erlebnis gehabt, wie reagieren Prominente, die dann im Publikum sitzen, mit Augenzwinkern und sagen, das ist aber sehr lustig und ich lache jetzt drüber? Oder gab es auch schon Situationen, wo einer gesagt hat, also nicht böse, das lassen wir jetzt. Gell? Ich frage das deswegen, ist gar nicht so lange her, dass ein österreichischer Austropopper einen Kabarettisten mit Anwalt gedroht hat, weil er ein Musikstück halt neu getextet hat und daraus hat der Kabarettist dann aus dieser Situation wieder eine neue Darbietung gemacht. Also genial, aus einer Anwaltsdrohung oder Klagedrohung dann das Ganze nochmal persifliert. Es ist schade, dass man als Austropopper, der vielleicht vor 30, 40 Jahren top war, jetzt wieder in die Medien kommen möchte mit solchen Geschichten. Wie geht's dir dabei?
Also mir ist es ja sowieso wichtig, ich glaube, so wie du auch, Humor ist die beste Medizin. Aber für mich ist Humor nur dann die beste Medizin, wenn das Lachen aus einem guten Gefühl rauskommt. Das heißt, wenn man nicht aus Zynismus und Sarkasmus lacht, was natürlich erstmals befreiend sein kann, aber letzten Endes nichts Heilsames oder nichts hat, wo man sagt, boah, das ist jetzt, da bin ich glücklich nachher. Und deswegen mache ich meine Parodien auch so, mit so viel Liebe auch und Liebenswürdigkeit, dass ich hoffe, dass die Menschen, die ich parodiere, wenn sie drin sitzen, auch drüber wirklich lachen können und nicht nur so tun, als würden sie drüber lachen. Ich weiß, dass Leute wie der Sebastian Kurz und auch die Gerda Rogers wissen, dass ich sie parodiere. Und die
Sie
waren
beide kennengelernt.
Ich kenne sie beide persönlich. Sie waren beide noch nicht in meiner Vorstellung. Aber der Kurz hat mich in Corona-Zeiten auch eingeladen zu so Gesprächen über die Kultur, was man mit der Kultur zu Corona machen könnte, was leider nichts gebracht hat, meine Vorschläge zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe es versucht.
Hast du die Gespräche als Kurz mit Kurz geführt?
Oder? Nein, aber ich habe mir wirklich gedacht, als ich vor dem gesessen bin damals, Wahnsinn, als würde ich vor mir selber sitzen. Mir war die Energie so vertraut.
Wirklich, ja.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich weiß genau, was der denkt und wieso der jetzt so, also nicht, dass ich einverstanden gewesen wäre, wie er sich verhalten hat, war ich nicht. Aber ich hab's energetisch nachvollziehen können. Und die Gerda Rogers sehe ich immer wieder und sie sagt doch, ja, ich muss jetzt wirklich mal kommen. Ja, soll sehr lustig sein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Gerda, aber so schön wie du bin ich nicht auf der Bühne, auch mit der tollsten Bürger. Ja, sehr charmant. Sie hat gesagt, ja, so charmant. Es ist zum Beispiel auch, ich mache den Andreas Gabalier, der war auch noch nicht bei mir im Publikum, aber seine ganze Familie war mehrfach. Also Mutter,
den Andreas Gabalier machst du auch.
Ja, noch, ja. Und da habe ich auch, weil die Gabaliers sind sehr, sehr liebe Menschen, die ich auch nicht gekannt habe, bevor ich dieses Programm geschrieben habe. Sonst hätte ich, also gerade beim Gabalier gibt es so ein paar Textzeilen, die hätte ich immer spart. Ja, weil zum Beispiel die Therapeutin sagt, wo er mit Problemen kommt, ja, was kann schlimmer sein als deine Texte und deine Musik? Ja, so zum Beispiel. Ja. Aber sowohl die Mutter als auch die Brüder haben das sehr, sehr humorvoll und positiv genommen und gesagt, der Andi hätte auch sicher überhaupt kein Problem damit. Aber mir hat auch schon jemand gesagt, dass der Hansi Hinterseer, den ich zum Beispiel auch mache, das wahrscheinlich nicht lustig finden würde, obwohl ich es auch sehr liebenswürdig finde.
Ja.
Aber da habe ich gehört, dass der nicht über sich selber lachen kann. Man müsste mal einladen und schauen, ob er lachen kann.
Weil du gerade gesagt hast, Andreas Gabalier, ich habe eine wunderbare Geschichte erlebt. Ich habe nach einem Vortrag hab ich ein Buch verkauft und ich sage dann am Schluss, ich schreibe dann gern was hinein, auf der Bühne noch, ich weiß nicht, Andreas Gabalier oder Helene Fischer oder so. Und die Leute stehen halt da und ich schreibe was hinein und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, bitte aber ja nicht Andreas Gabalier. Sag ich, gefällt dir dann nicht? Und das war nur ein Spaß. Nein, bitte schreibst du das nicht hinein. Sag ich, warum denn nicht? Und sie grinst mich an und sagt, ich bin die Mutter.
Ah, die Huberta, das ist ja,
ja. Also du dann grinst mich an und denkt man sich, na, lustig, jetzt habe ich die Mutter. Genau, der Gag passt, genau. Jetzt hast du schon gesagt, du machst das mit sehr viel Liebe. Mhm. Jetzt hat Humor, Satire und Comedy manchmal auch so einen dünnen Grat, wo man drauf herumspaziert. Und dann gibt es ja jetzt diese Humor-Sittenwächterinnen und Sittenwächter, die dann im Internet alles kommentieren und sagen, du hast da an die Zielgruppe angegriffen und das geht gar nicht. Wie erlebst du jetzt so diese die Entwicklung bei deinen Programmen oder auch bei deinen Parodien? Ich meine, wenn man jetzt deine letzten, also ich weiß nicht, ob es deine allerletzten sind, aber wir haben gerade vorher gesprochen, den griechischen Geistheiler oder die Kartenlegerin, dann kann man ja schon, wenn man will, das auch ganz anders sehen. Ne?
Ja, also es ist so, das sind zwei Figuren, die du ansprichst, die ich jetzt neu, weil ich jetzt Ich habe jetzt wieder begonnen, mehr auf diesen sozialen Netzwerken zu machen. Ja. Ich habe das ist eigentlich was mir nie viel Spaß gemacht hat. Ja,
aber es ist sehr gut, mach das bitte weiter.
Ja, sehr lieb, danke. Nein, aber wo ich gesehen habe auch, natürlich wie andere Kollegen, wie der Alex Christian zum Beispiel, über diese Plattformen wirklich groß wurde. Ja, und wo man natürlich auch, und das ist der Vorteil wieder von diesen Medien, dass man das machen kann, was man selber machen möchte und nicht irgendwie zensiert wird von einem Fernsehsender, der einem vorgibt, was man zu machen hat oder der das schneidet. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann lade ich halt dreimal in der Woche so kurze Clips, auch aus meinen Programmen oder von Figuren rauf und habe aus meinem Figurenpool, das ich so in meinen Shows drin habe, welche ausgesucht. Und nachdem ich esoterisch das erste Programm noch immer spiele nach 15 Jahren, also das haben schon 150.000 Leute inzwischen angeschaut und es kommt noch immer so gut an, Gott sei Dank, dass die Leute sehen wollen, habe ich mir gedacht, dann wecke ich diese Figuren auf und zeige mehr von denen in so kleinen Videos. Und ja, also ich sehe diese ganze Bewegung, die es da gibt, mit Sorge irgendwie auch oder auch sehr kritisch, weil ich finde das sehr schlimm, wenn man Humor verbietet. Ich glaube, dass prinzipiell, dass es erlaubt sein muss, über alles Späße zu machen, ob man dann drüber lacht, ist eine andere Frage. Oder auch, ist es meine Entscheidung, ob ich drüber einen Scherz mache oder nicht? Also ich versuche eben keine Scherze zu machen über Dinge, die andere verletzen könnten. Aber selbst jemanden das zu verbieten, finde ich zum Beispiel sehr fraglich.
Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber ist es nicht so, dass man manchmal mit wirklich gutem Glauben etwas sagt, etwas schreibt, etwas performt und dann kommt irgendwer her und interpretiert das bewusst anders?
Also ja, ist auch schon vorgekommen. Also es gibt zum Beispiel bei mir eine Großmutter im zweiten Programm und die erzählt über ihren Enkel und sagt, also ich sag da an sie, ob dem Justin habe ich zum 6. Geburtstag einen Modelleisenbahn geschenkt. Sind wir gesessen im Wohnzimmer und gespült. Er war der Lokführer, der gerufen, Graz Hauptbahnhof, kleine Arschlöcher links einsteigen, große Arschlöcher rechts einsteigen. Mehr hast du nicht braucht. Schon ist die Schwiegertochter aus der Küche gekommen. Justin, so spricht man nicht. Du gehst jetzt in dein Zimmer und denkst eine Stunde drüber nach, wie sich ein junger Mann zu verhalten hat. Nach einer Stunde ist er rausgekommen, Kappel aufgesetzt. Graz Hauptbahnhof. Kleine Arschlöcher links einsteigen, große Arschlöcher rechts einsteigen. Und wegen einem Riesenarschloch in der Küche haben wir eine Stunde Verspätung. Ja, dieser Witz hat dazu geführt, dass mir eine Frau geschrieben hat, wie furchtbar das ist, dass ich Mütter als Arschlöcher bezeichne, ja, in dem Programm, dass das gar nicht geht und dass die ganzen Frauen, die um sie herum gesessen sind, entsetzt waren ihrer Wahrnehmung nach über diese Pointe. Mir ist natürlich klar, dass alles, was mich trifft, mich auch betrifft. Das heißt, das hat natürlich mit der Frau zu tun, dass sie das trifft. Ja? Vielleicht hat sie Angst davor, dass ihr Kind sie einmal als Arschloch sieht. Ja? Mhm. Oder sie selbst hat ein Thema mit ihrer Mutter. Also natürlich kann man das alles, und das ist auch mein Ansatz ins Leben, wenn mich was stört, dann frage ich mich, warum stört mich das? Warum trifft mich das? Und wo sind in mir Programme noch nicht erlöst und aufgearbeitet? Und was gibt's noch zu tun? Das ist mein Ansatz. Es gibt aber ganz viele Leute, die diesen Ansatz nicht haben, die es auslagern und die sich als Opfer fühlen von der Außenwelt.
Ja, aber hast du dir bei dieser Pointe den Gedanken gemacht und das könnte vielleicht irgendwie irritieren oder warst du selber überrascht, dass diese Reaktion
kam? Ich war selber überrascht.
Okay.
Also ich war immer wieder mal überrascht. Ich meine, es gibt Dinge, die mich nicht so überraschen. Es gibt zum Beispiel bei mir so bei Vivi Pura, kommt auch auf der Videoleinwand einmal der Hitler zur Therapie, zu der Psychokinesiologin. Und da merke ich natürlich, was im Saal teilweise, je nachdem, entsteht, wo die Leute, um Gottes Willen, der kann halt den Hitler jetzt in Therapie schicken. Natürlich überhöhe ich das und stelle den Hitler auch da lächerlich dar.
Aber es ist und bleibt der Hitler.
Ja, es ist und bleibt der Hitler. Trotzdem, nur ist es so, dass ich halt, dass immer wieder dabei sage, auch diese Zeit müsste man trotzdem einmal von einer Perspektive sehen, wo man das befreit auch sehen kann nach so vielen Jahren. Mhm. Ja? Und wo man, das heißt aber nicht, dass man das klein macht oder dass man da das gut heißt dadurch, aber dass man sich einmal befreit aus diesem Opfer-Täter-Spiel, dass die Menschen ständig miteinander spielen und das immer zu noch mehr von dieser Dynamik führt, sondern dass ich sage, ich bin kein Opfer. Und in dem Moment, wo ich das sehe und wo ich auch sagen kann, und das ist meine Überzeugung nach so vielen Jahren, die ich mich damit beschäftige, da bin ich eher beim Buddhismus, der sagt, ich habe mir meine Eltern zum Beispiel auch selber ausgesucht. Mhm. Da gibt es da manche, die sagen, Gott, das sind die furchtbaren Eltern, habe ich mir nicht ausgesucht. Mhm. Aber solange ich das sage, bin ich das Opfer meiner Lebensumstände. Mhm. Wenn ich aber sagen kann, ich habe mir das ausgesucht, um Erfahrungen zu machen.
Und Einstellungen, ja.
Ja, in dem Moment bin ich frei. Ja. Und da geht es mir ganz anders.
Gerne, jetzt schreiben die Medien über dich, Gernot Haas, das Comedy-Chamäleon oder er ist einfach genial oder der Mann ist ein Geniestreich. Wo siehst du denn deinen künstlerischen Kern, der dich so erfolgreich macht? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, okay, das ist wirklich, wenn ich es runterbreche, alle meine Fähigkeiten, alle meine Ausbildungen, alle meine Erfahrungen, was ist so der Kern?
Ich glaube, der Kern ist der, dass was die Leute, glaube ich, schon fasziniert, ist, dass sie sehen, dass die Personen, die ich spiele, wenn ich in den Rollen drin bin, dass das nicht mehr ich bin. Ja, ich habe zum Beispiel selber, ich habe fürs deutsche Fernsehen eine mehrteilige Comedy-Serie gemacht, wo die Uschi Glas und die Barbara Schöneberger auch dabei waren und habe da fiktive Figuren gespielt und auch hin und wieder Prominente, die ich in geskripteten Szenen gehabt habe, aber dann auch in die versteckte Kamera geschickt habe. Und ich habe mir gedacht, das wird nie funktionieren, dass ich als Frau eine versteckte Kamera machen kann. Oder als 65, 70-jähriger Besserwisser hat die Figur geheißen. Und es ist nicht aufgeflogen. Es ist kein einziger Mensch, der ist draufgekommen, dass ich nie keine Frau bin oder nicht 65 bin, weil es mit Energie zu tun hat. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Und was auch ein Geheimnis, glaube ich, oder Geheimnis ist kein Geheimnis. Es ist, dass es mir wirklich darum geht, die Menschen zu berühren und sie glücklicher nach Hause zu schicken, als sie reingekommen sind und wirklich was zu bewegen. Mir geht's
eine
nicht,
schöne Mission.
Ja, mir geht's nicht um die Anerkennung, dass die Leute klatschen. Was natürlich ist es angenehmer, als sie schmeißen Tomaten oder kommen nicht. Ja?
Irgendwer hat mal gesagt, wer auf die Bühne geht, der muss Tomaten mögen.
Also. Ja, zum Beispiel. Also ich bin nicht gekommen, aber natürlich ist es so, dass ich mich freue, wenn es den Leuten gefällt und ich würde es hinterfragen, wenn es ihnen nicht gefallen würde. Aber ich mache es nicht wegen Anerkennung oder Applaus. Das habe ich sehr, sehr hinterfragt auch bei mir, sondern ich sehe das so, dass ich mein Talent nutzen kann, um den Menschen Freude zu machen und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger was bewegen kann.
Jetzt hast du schon über dein Bühnenprogramm, das jetzt ins 15. Jahr geht, Vivi Pura dazu, dann hast du ja, glaube ich, auch für Weihnachten ist schon was geplant mit der Lilian Kleber. Wo wird es das, Pannenbaum, glaube ich, so ähnlich?
Pannenbaum,
heißt genau. Das, ja. Und wo wird es zu sehen sein? Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn wir es aufnehmen, sind wir gerade im Hochsommer, sprich im April.
Ja stimmt, ja, der neue Hochsommer. Genau, bin schon gespannt, wann der Frühherbst beginnt, vielleicht im Juni.
Ja, genau.
Das heißt, zukünftig könnte man Weihnachtsprogramme vielleicht ab August spielen.
Ja, du weißt, ja sowieso, ja.
Man weiß, wir spielen es auf jeden Fall.
Last Christmas am 15. Juli.
Ha? Ja, genau.
Das super. Beispiel, ja. Haben wir neue Marktlücke.
Immerhin kommen zu dem Zeitpunkt auch die Schoko-Nikoläuse schon ins Sortiment, also es würde gut passen.
Und der Lebkuchen.
Ja, genau. Nein, also wir spielen das dieses Jahr zumindest noch im November und Dezember geplant, vielleicht nächstes Jahr dann früher, zum ersten Mal. Und es wird ein Abend sein, wo wir lustige Szenen um Weihnachten herum, also um das Thema herum spielen, auch vielleicht was singen. Und im zweiten Teil Teil wollen wir auf Zuruf des Publikums improvisieren.
Oh, super spannend.
Weil wir zusammen in einer ORF-Sendung, die hat geheißen Dinner für zwei auf ORF3, das war so ein Impro-Format, da haben wir das gemacht und gesehen, dass wir das sehr gut miteinander auch können. Da habe ich auch eine Folge mit der Ulrike Beinbold gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dadurch würde wirklich jeder Abend anders werden.
Sehr schön. Also das klingt einmal November, Dezember unbedingt in alle möglichen Medien schauen, weil dann gibt es dann bestimmt den Ort und wo
das spielen. Das spielen wir eh in ganz Österreich. Also natürlich sind die Termine begrenzt, weil die Weihnachtszeit begrenzt ist.
Es wird sich ändern.
Es wird sich ändern.
Ja, der Voradvent, der beginnt dann im September. Du hast vorher schon geredet von deiner NDR-Show, die du gehabt hast. Ist in Österreich irgendwas geplant, irgendeine TV-Sendung? Oder würdest du gern wieder eine haben? Weil wir haben vorher schon gesprochen, da gab es eine sensationelle Impro-Show, kann man durchaus auch sagen, mit den Anrufer-Sketchen und Tricks und so, wie man Menschen bei der wegen Telefon, ich sag's, verarscht hat, aber auf einem sehr hohen Niveau. Gibt es die wieder oder gibt es was Ähnliches oder so? Weil die war wirklich genial. Ja, das wirklich großes danke,
das
Kompliment
freut mich, das, was du ansprichst, ist war diese Sendung Test raus, die nie mit der Kati Belovic, die uns auch wirklich viel Spaß gemacht hat, weil es wirklich ganz spontan war und wir uns gegenseitig Aufgaben gestellt haben mit jeweils einem prominenten Teampartner, die wir dann live im Studio gemacht haben, diese Anruferstreiche. Aber auch immer mit dem Versuch, das war der Kathi und mir, uns beiden sehr wichtig, dass das liebevoll ist und dass die Leute, und das hat wirklich auch so funktioniert, dass Leute gesagt haben, das ist jetzt wirklich ein Erlebnis, das habe ich für den Rest meines Lebens zu erzählen, dass mir die Uschi Glas reingelegt hat zum Beispiel.
Ja.
Das ist auch eine Sendung, die mir sehr viel Spaß macht, die ich gerne weitermachen würde. Ich bin für Fernsehen gerne zu haben, wenn das auf einem hohen Niveau ist. Ich glaube auch, dass die Zeit da ist für Unterhaltung, positive Unterhaltung, wo die Leute mit einem guten Gefühl dann schlafen gehen. Es gibt immer wieder mal Gespräche mit Sendern, wo es dann so ausschaut, als würde eine Show kommen. Das ist in regelmäßigen Abständen. Meistens ist es dann so, dass sie dann aus irgendeinem Grund das wieder nicht ergibt. Aber wie gesagt, ich habe großes Vertrauen, dass immer das Richtigste passiert. Und wenn das richtige Projekt da ist und zu mir kommt, bin ich dazu bereit.
Dann bitte, liebe Lauscherinnen und Lauscher, geht nicht nur auf meine Website natürlich, wo ich auch natürlich den lieben Gernot in der Podcast-Version präsentieren werde, sondern auch auf seine Website, weil da gibt es immer die aktuellen Projekte und natürlich auch die Filmchen, nehme ich an. Auch
Filmchen gibt es auf Instagram und auf Facebook. Und auf TikTok lade ich sie dann auch hoch.
Wirklich?
Ja. Du weißt es ja selber, das ist so viel Mühsal. Ich mache das mit meiner Regisseurin zusammen, die das dann eben vorbereitet, aber ich muss diese Untertitel dann einfügen und das dann hochladen. Und vergesst dann auch YouTube. Auf YouTube muss ich es dann auch noch hochladen. Also Instagram und Facebook ist
man auf könnte den ganzen Tag nichts anderes tun als hochladen. Ne? Ja. Wirklich. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ich habe da schon Streiche gespielt da im Fernsehen. Ehrliche Frage, hoffe ehrliche Antwort. Hast du dein Talent nicht auch schon mal für den einen oder anderen Schabernack genutzt, um einen Tisch zu bestören? Der Alex hat mir mal erzählt, er hat mal als Niki Lauda irgendeinen Tisch bestört. Denkt sie, was blöde Geschichte, wenn die Worten am Niki Lauda, wenn er hinkommt, ist die Sache aufgeflogen, muss ich was anderes überlegen. Also hast du schon was gemacht?
Ich habe als Jugendlicher schon mit meinem Bruder und mit einer lieben Freundin zusammen, also die ärgsten Telefonstreiche gespielt. Ja. Und vor allem Lehrern damals. Also das habe ich schon gemacht und habe in weiterer Folge auch öfter mit der Elfriede Ott zusammen, die Elfriede Ott reinklickt oder den André Heller reinklickt, den ich angerufen habe mit irgendeiner Stimme. Ja. Oder der hat mich aber dann zurück auch reingelegt, muss ich sagen. Also das kann er auch sehr gut. Aber also jetzt nicht im regelmäßigen Bereich, weil das mache ich dann auf der Bühne und in meiner Freizeit andere Sachen.
Okay, also ich stelle die Frage anders.
Ja.
Hast du mal durch deine Stimmenqualität irgendein ein Zuckerl bekommen, was du sonst nicht bekommen hättest? Irgendein Tisch oder wo du gesagt hast, jetzt brauche ich das einfach, jetzt muss ich jemand als...
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe zum Beispiel in der Zeit, wo ich noch PR gemacht habe für Künstler, habe ich mir ein Team, ein fiktives, aufgestellt und habe dauernd mit anderen Mitarbeitern verbunden, die ich alle gespielt habe. Ja, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Sekretärin, die dann weiter verbunden hat zu dem und dem mit lauter verschiedenen Namen. Und das hat so ausgeschaut, als hätte ich ein großes Managementbüro. Bin aber im Kinderzimmer bei meinen Eltern in Graz gesessen und habe das von dort aus angeleiert.
Und da wunderst du dich, dass du nicht mehr PR-Beratung von großen Künstlern bist.
Die wollten, aber das Witzige war, dass auch heute noch, wenn ich die damaligen treffe, sagen die mal, könntest du nicht wieder das machen? Das war so klar damals und das hat so gut funktioniert. Und das sehe ich natürlich auch selber. Gute Manager sind nicht so leicht zu kriegen.
Ja. Ja, es ist, auch da gibt es einen Lachkräftemangel.
Ja, das stimmt, da gibt es auch einen Lachkräftemangel.
Gut, was findest du denn an dir selbst besonders lustig?
Was finde ich an mir selbst besonders lustig? Also, gute Frage. Ich kann über mich selber lachen, auch wenn jemand anderer zum Beispiel jetzt mich parodieren wird, das haben die Schüler immer wieder gemacht in der Schauspielschule, dass wenn wir das gemacht haben, dass sie dann halt mich nachgemacht
gut,
haben.
Gut nachgemacht?
Ja, also äußerlich auf jeden Fall, so von den Bewegungen her und dass ich mir mit dem Sessel gewippt habe und dann auf mein Handy geschaut habe, wann die Stunde vorbei ist und so, also das haben sie ganz gut getroffen. Stimmlich, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt nicht so eine typische Art zu sprechen wie jetzt manche andere. Aber ja, ansonsten, wüsste ich, was würdest du bei dir am lustigsten finden, was ist so eine lustige Eigenschaft?
Ja, lustige Eigenschaft ist vielleicht Schlagfertigkeit, also im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen.
Das kann ich schon.
Ja, na bitte, schau.
Ja, also schlagfertig, das ist auch das, was mir extrem viel Spaß macht. Das mögen ja andere auch nicht so gern, die auf der Bühne stehen. Es gibt welche, die sich sehr am Text festhalten. Genau, ja. Und bei mir ist es so, natürlich, meine Show, dadurch, dass das in Dialog mit der Videowand ist, muss das extrem exakt sein. Aber ich weiß ganz genau, wann ich Möglichkeiten habe dazwischen, dass ich ein bisschen Zeit habe, um was einzubauen. Oder wenn ich mit einer Figur ins Publikum gehe, wie zum Beispiel als Gerda Rogers und wirklich zu den Leuten runtergemacht, mir das unglaublich viel Spaß. Also aus der Improvisation raus was zu machen.
Jetzt sagt man Kabarettisten, Comedians, professionelle Lacherzeuger und Lacherzeugerinnen sind immer bestrebt, auch das Lustige im Ernsten zu sehen. Mhm. Ist dir selber auch einmal die Freude und der Spaß vergangen?
Ja. Also auf jeden Fall am Anfang in der Corona-Zeit auf alle Fälle. Da war ich auch richtig wütend, dass 100 Veranstaltungen abgesagt werden mussten und dass irgendjemand sich erlaubt, quasi meine Freiheit, auch meine berufliche Freiheit einzuschränken. Weil ich auch sehr schnell irgendwie für mich ein Gefühl entwickelt habe, dem ich vertraut habe, dass das anders ist, als uns das in den Medien erzählt wird. Mhm. Ja. Und ich auch durch Freundschaft zu Menschen, die zum Beispiel in der ZIP arbeiten, gehört habe, wie da diese Beiträge gestaltet wurden, auch wie viel Manipulation da dahinter ist. Da ist mir das Lachen vergangen. Aber nachdem ich ein großes Vertrauen ins Leben habe, habe ich es Gott sei Dank innerhalb von wenigen Wochen wieder gefunden und habe diese Zeit auch sehr, sehr genossen. Und glaube ich, das Beste vor allem für mich persönlich draus gemacht. Ich hätte karrieremäßig viel mehr machen können, weil da waren wirklich Leute, so wie du, die voll durchgestartet sind. Und ich war zu Hause, habe das Leben genossen, war viel spazieren in der Natur.
Das war ich auch. Und das hat für mich auch eine wahnsinnige Energiequelle dargestellt. Natürlich, da haben wir viel, das hätte man nie freiwillig gemacht, nie. Also ich nicht, sicher nicht.
Aber da war es eben so, wenn ich damals mit diesen kleinen Videos begonnen hätte, wo jeder zu Hause war und aufs Handy geschaut hat.
Das stimmt, ja.
Nur ich wollte über, Corona war ein Thema, über das wollte ich keine Witze machen, weil das habe ich irgendwie schon
gab's Witze gefunden. Es gab eh viele, die das auch aufgegriffen haben.
Genau, und ich war auch irgendwie, haben wir gedacht, gut, wer weiß, wie die Welt nachher ausschaut, ich mache jetzt einmal nichts in der Öffentlichkeit. Ich habe nur hin und wieder mal mich geäußert und versucht, meine Erfahrungen mit dem Thema Angst ein bisschen zu thematisieren und zu schauen, dass die Menschen mehr ins Vertrauen ins Leben gehen und ein bisschen aus der Angst rausgehen, weil über die Angst sind wir natürlich sehr manipulierbar.
Ja. Was bewunderst du denn an anderen Menschen? Gibt es so ein Vorbild oder Vorbilder?
Was sagst du? Ich habe eigentlich bei fast jedem, den ich kenne oder bei jedem, den ich kenne, irgendwas, was ich bewundere und was ich toll finde und wo ich mir denke, das ist eine schöne Eigenschaft. Ja. Also es gibt eigentlich, wenn du mir jetzt jede Person in meinem Leben oder die ich treffe, sag, die ich ein bisschen kenne, finde ich sicher was ich schön finde an den Menschen. Sehr schön.
Also toll. Hast du irgendeine lustige Geschichte oder eine Panne, wo du dir gesagt hast, okay, an die werde ich mich mein Leben lang erinnern, weil da habe ich entweder einen wirklich lustigen Blödsinn gemacht, den ich nicht erwartet habe, oder man hat dir vielleicht einen Streich gespielt, wo du in eine beidseits in eine Fritteuse
gesprungen bin. Es ist so, dass zum Glück sehr viele lustige Sachen in meinem Leben passieren, immer wieder auch. Ich die aber sehr stark vergesse. Ich habe auch immer wieder sehr skurrile, lustige Sachen erlebt. Also zum Beispiel mit der Elfriede Ott habe ich auch wirklich viele, viele witzige Dinge erlebt. Da war es zum Beispiel einmal so, da hat sie eine Lesung gemacht mit ihrem Katzenbuch. Sie hat ein Katzenbuch geschrieben und ist auf der Bühne gesessen. Es waren irgendwie 200-300 Leute in so einem Palais in Wien. Und sie hat begonnen, aus dem Buch zu lesen. Und hat eben begonnen, Katzen sind unglaubliche Geschöpfe. Und von hinten, lauter! Ja? Und dann, Moment, ich stütze jetzt. Katzen sind unglaublich, wieder ganz gleich. Lauter! Ja, so, dann haben die Leute lauter. Dann haben sie ein Mikro organisiert. Dann war das mit dem Mikro auch kaum irgendwie zu hören. Und währenddessen ist zum Beispiel, sind der Journalist, da ist einer gesessen, ganz ein schräger Typ. Und der Hund, dieser kleine Hund von der Ott, ist dauernd zu mir gekommen. Ja, dann hat der sich umgedreht mit seinem Blog, der hat alles mitgeschrieben, was da passiert. Und hat sie mir gesagt, kennen Sie den Hund persönlich? Habe ich gesagt, ja, den kenne ich persönlich, ist der Hund von der Frau. Was haben Sie für ein Verhältnis zu dem Hund? Habe ich gesagt zu dem. Ja, ich kenne, es ist der Hund von der Frau, ich kenne ihn. Wie heißt denn der Hund? Ich habe gesagt, der Hund heißt Bipsi. Wie schreibt man das? Bipsi. Sag ich, ja, so wie man spricht. Na, was mit B, B, wenn du kennst, das nicht buchstabiert, dann habe ich den Bipsi angesagt und so. Und während die anderen schon, Katzen, zum hundertsten Mal, sind unglaubliche Geschöpfe, durchs Mikro, hat der mich weiter zu dem Hund befragt, in einer Lautstärke, dass einer wieder, leise, leise.
Was, ich?
Nein, der Mountain und so. Es war ganz skurril. Also das war zum Beispiel eine von vielen skurrilen Situationen.
Herrlich. Wo würdest du nie auftreten, beziehungsweise für wen?
Ich würde mich nicht instrumentalisieren lassen und für irgendeine politische Partei auftreten. Ich habe aber jetzt zum Beispiel kein Problem, vor Menschen zu spielen, die anders denken als ich. Weil ich jetzt nicht sagen würde, wenn da jemand drin sitzt, der eine ganz andere Überzeugung hat als ich oder auch vielleicht Leute drin sitzen, das kannst du ja nie sagen, wenn da ein paar hundert Leute drin sitzen, gibt es vielleicht einen, der eine sehr extreme menschenverachtende Einstellung hat, ja? Oder da sitzt einer drin wie der Josef Fritzl, der ein Kind im Keller hat, das weiß ich ja nicht. Ja? Aber wer bin ich, der andere verurteilt? Das ist was ich versuche nicht zu machen, sondern das wirklich bei den Menschen zu lassen. Aber ich würde mich ungern instrumentalisieren lassen, außer jetzt für einen Zweck, an den ich sehr glaube, der vielen Gutes bringt. Also ich mache auch viel so Charity-Auftritte, das mache ich schon, wo die Menschen dann Geld sammeln oder spenden, aber nicht für ideologische Zwecke.
Du bist ja auch ein genialer Witzeerzähler und Pointenschleuderer vor dem Herrn und vor der Frau. Vor kurzem hast du ja auch bei Kabarett im Turm, warst du ja, glaube ich, sogar hast. Ja. Gibt es so etwas wie einen Lieblingswitz, abgesehen von den Witzen aus der steirischen Lokalbahn? Oder eine Lieblingspointe, wo du sagst, also das ist, wenn man mich um 3 in der Früh aufweckt, den erzähle ich, der ist mein Lieblingswitz. Vielleicht ein aktueller, muss man nicht immer.
Aktuell. Du, es ist so, ich habe nach meinen ersten beiden Programmen, da gab es keine Idee für eine Zugabe, weil das eben abgeschlossene Geschichten auch waren, wo ich gesagt habe, es gibt keine Zugabe. Und wenn die Leute aber trotzdem irgendwas wollten und nicht aufgehört haben zu klatschen, habe ich gesagt, ich kann ihnen nur einen Witz erzählen. Und dann habe ich halt angefangen, Witze zu erzählen. Und dann sind Leute nachher gekommen, die gesagt haben, mach doch einen Abend nur mit Witzen. Und das war dann meine Lösung für kleinere Bühnen, wo mein Bühnenbild und die Videowand nicht draufpassen oder wo das zu aufwendig ist, dass ich gesagt habe, ich nehme meine 2 Musiker, die auch bei Esoterisch dabei sind und erzähle spontan aus 300 Witzen, die ich so kenne, Witze. Und das habe ich eben auch bei Kabarett im Turm gemacht, was allerdings ein bisschen schwierige Situation war, weil da 30 Leute vor einem sitzen, die irgendwie vollkommen unvorbereitet da ohne Stimmung auf diesen Abend losgelassen werden.
Das hast du schön formuliert.
Ja, aber
ich kenne die Situation. Ja.
Aber in der Regel ist es so, dass dieser Abend, wenn ich den live mache mit den Menschen, wo ich auch sage, das soll so sein wie ein gemeinsamer Witzeabend. Also wenn Sie jetzt einen Witz haben, ja, den Sie loswerden möchten, machen Sie sich bemerkbar und erzählen Sie den Witz, dass da super Stimmung aufkommt. Jetzt ist natürlich schwer, so vielen Witzen dir einen zu erzählen. Welcher fällt mir zum Beispiel ein? Oder hast du irgendein Thema, das du mir...
Naja, ich würde sagen, hast du was Medizinisches, wenn wir jetzt schon
in der
Ordination sind?
Ein Ordinationswitz. Den wirst du vielleicht kennen, und zwar ein Mann kommt zum Arzt, ja, zum HNO-Arzt, und der Arzt sagt, bitte, ja, was kann ich für Sie tun? Und er sagt, Herr Doktor, ich bin eine Motte. Bitte, was? Ich bin eine Motte, Herr Doktor. Sie sind eine Motte? Ja, ich bin eine Motte. Und fliegt so ein bisschen durchs Zimmer, macht so Flugbücher und der Arzt sagt, ja, aber Sie wissen schon, ich bin HNO-Arzt. Sie als Motte, Sie gehören zwei Häuser weiter zum Psychiater. Ja, ich weiß, aber bei Ihnen war noch Licht. Kleiner Arztwitz.
Sehr schön. Gernot, was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich diesen, ich habe Ratschläge bekommen, von denen ich, die ich nicht gemacht habe, ganz viele, von denen ich aber nicht weiß, ob sie schlecht waren, weil ich sie nicht gemacht habe, ja, wo auch das, was ich gemacht habe, dann oft zu keinem guten Ergebnis geführt hat, aber ich wüsste jetzt nicht, ob der andere gut war. Was ich prinzipiell für keinen guten Rat finde, ist, wenn man jemanden rät, sich einem anderen zuliebe zu verändern oder zu verbiegen und nicht sich selbst und dem, was man im Innersten spürt, treu zu sein, das halte ich für keinen guten Rat. Aber den hat mir eigentlich noch niemand gegeben. Mhm.
Gibt es einen Traum, den du dir erfüllt hast?
Ja, ich habe mir viele Träume erfüllt. Also mir erfüllt, ich weiß nicht, ob ich es mir erfüllt habe. Es ist so, dass es einfach, dass Dinge einfach passiert sind in meinem Leben. Egal, ob das jetzt war, eben die Geschichte mit Elfriede Ott, ja, oder so Dinge. Ich wollte zum Beispiel als Kind, habe ich mir gedacht, ich möchte unbedingt zum Beispiel die Uschi Glas kennenlernen. Ja, und es war damals so, dass meine Cousine.
Warst du in sie verliebt?
Ja, also ich habe als Kind immer gedacht, die möchte ich mal heiraten. Ja, so 12-Jährige hat es mir so gut gefallen, auch in Wien.
Ich auch,
in Hamburg und so. Und dann war es so, dass eben meine Cousine und mein Cousin, deren Eltern haben eine große Firma gehabt und für die war sie Testimonial. Und da hätte ich 1989, als die eingeladen war bei denen zu Hause, kommen sollen. Wir waren aber leider bei einem Tenniscamp und sind da nicht hingekommen. Das war für mich ein großes Drama. Irgendwann möchte ich mit der Uschi Glas arbeiten. Und es ist dann auch wirklich so gekommen, dass wir zusammen eben diese Serie gedreht haben und viel miteinander unternommen haben. Und das so in mein Leben gekommen ist. Oder weißt du, auch so Sachen. Zum Beispiel habe ich 2012, glaube ich, habe ich in einer Beilage von der Presse in dem Schaufenster einen Artikel über den André Heller gelesen und seinen Sohn und über diesen Garten in Gardone. Und ich habe witzigerweise schon als Kind, haben meine Eltern mich immer wieder mitgenommen in die Produktionen von ihm, Wintergarten, Varieté und Nationalzirkus. Und der war mir immer ein Begriff und ich habe den immer künstlerisch toll gefunden. Und haben mir gedacht, boah, das wäre schön, dort einmal eingeladen zu sein und mit dem befreundet zu sein. Und ein Jahr später war es so. War ich in Gardone eingeladen, mehrfach dann und auch in Marokko und das ist eine schöne Freundschaft entstanden. Und da weiß ich natürlich nicht, ist das jetzt was man sich, wie man sagt, manifestiert über das Gesetz der Anziehung, aufgrund der Frequenz, die man ausstrahlt, sich das ins Leben zieht, oder ist es sowieso so, dass diese Begegnungen vorgesehen sind und man deswegen eine Affinität zu denen hat und sich das deswegen wünscht? Das glaube ich eigentlich eher.
Also Henne oder Ei?
Henne oder Ei? Ich glaube eher, dass das wirklich gewisse Begegnungen im Leben sind, die sein sollen, vor allem wenn sich dann rausstellt, dass die für beide Seiten bedeutsam sind, weil sich dadurch das Leben von beiden Menschen verändert. Und solche Begegnungen habe ich viele spannende gehabt.
Ich glaube auch so, diese Bewegungen auch bewusst wahrzunehmen, dass sie solche sind. Also diese Erlebnisse, Bewegung in der Begegnung zu haben, das glaube ich ist sehr schön. Ja. Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Wir kommen jetzt zu meiner Rubrik Nein oder Nicht-Nein. Das ist dir keine Frage. 100 besondere Fragen, 3 Chancen, kein Joker. Hier sind sie, die mische ich immer neu. Also wenn du mal einen Podcast von mir gehört hast, ist es nicht die Nummer 3 Frage, die Nummer 3 Antwort. Also, du sagst mir eine Zahl und dahinter steht eine Frage und die stelle ich dir und du musst antworten, ob du willst oder nicht.
Gut, dann sage ich, weil ich am 29. Geburtstag habe, 29.
Gut, 29. Oh. Wovor hast du am meisten Angst?
Ich habe wirklich meine Ängste, dadurch, dass ich so starke Krankheitsängste gehabt habe und wirklich die Todesängste, als ich so um die 20 Jahre alt war und mich sehr dann damit befasst habe, wie ich es schaffe, diese Ängste zu transformieren und das mit tollen Methoden, unter anderem der Psychokinesiologie, geschafft habe, mich aber auch sehr beschäftigt habe mit Themen, wie was passiert, wenn wir sterben. Mhm. Ja? Gibt es danach noch was? Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, eine amerikanische Universitätsprofessorin für Archäologie an der Columbia University, die das weltweit am meisten getestete Medium ist, also eine Frau, die mit Verstorbenen spricht, und habe für die über 300 Readings übersetzt. Mhm. Das heißt, Gespräche, wo Menschen kommen, die weder sie noch ich kennen, und die sitzen vor ihr und die schaut sie an, und nicht nur, dass sie über das Leben der Personen viel gesagt hat oder gesagt hat, zum Beispiel, dein Schlüsselbein ist gebrochen, da warst du 12, ja, und bist vom Radl gefallen, das ist schräg zusammengewachsen und so, solche Details, sondern auch wirklich hinter dir steht dein Opa, der heißt so und so, der sagt ja das und das. Das waren Erfahrungen, die mich natürlich sehr verändert haben auch und meine Sicht auf das Leben verändert hat, mir sehr viel Vertrauen ins Leben gegeben haben. Was ich jedem nur raten kann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie das Leben viel reicher machen und die Relationen sehr berichtigen, ja, sage ich einmal, warum, was wirklich entscheidend ist. Ängste, natürlich, wenn jetzt spontan jemand hinter mir stehen wird, der mir ein Messer an die Kehle hält, kann ich da nicht garantieren, dass ich da keine Angst hätte. Also die wäre wahrscheinlich dann da. Ja?
Das wäre unglaublich, dass du keine Angst hast. Ja,
aber ich habe meine Krankheitsängste, meine Flugängste zum Beispiel gut transformiert. Was Angst, wie es vielleicht der falsche Ausdruck, aber was ein Thema ist, bei mir ein trauriges oder ein schlechtes Gefühl auslöst, ist die Vorstellung, dass Menschen, die mir wichtig sind, sterben. Obwohl ich zwar weiß, dass das damit nicht aus ist und dass es auch ein Wiedersehen gibt, davon bin ich überzeugt, ist es trotzdem so, dass mich das traurig macht und dass ich hoffe, dass das sehr, sehr weit in der Zukunft ist.
Wir kommen zur zweiten Zahl. Wenn ich der Armin Wolf wäre, würde ich sagen, Herr Haas, ich darf Sie um ein bisschen kürzere Antworten bieten.
Ja, bitte. Ich habe gedacht, das ist eine Zahl, deswegen habe ich aus dem...
Drei.
Ja. Gut. Okay. Dann sage ich 4, weil ich im April geboren bin.
Hast du jetzt Geburtstag gerade, oder?
Ja, am 29. April.
Ah, genau. Ja. Was war dein bisher größtes Abenteuer?
Auch eine schöne Frage.
Das hast du selber gestellt, eigentlich.
Was war mein größtes Abenteuer? Das ist schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich finde, dass das ganze Leben eigentlich ein Abenteuer ist, weil man so viele schöne Dinge, also ich wirklich spannende und schöne Dinge erlebe und so oft staune übers Leben. Mhm. Ich bin auch überzeugt, dass es keine Zufälle gibt und deswegen staune ich noch mehr, was mir da zufällt. Ja? Mhm. Und im Nachhinein ist es Gott sei Dank so, dass ich glaube, mein Leben richtig deuten zu können und genau zu wissen, warum was passiert ist. Mhm.
Ja, eine Zahl haben wir noch.
Eine Zahl haben wir noch. Gute Frage. Was nehme ich jetzt für eine Zahl? Nehme ich 13.
13. Okay. Mhm. Jetzt wird's. Also, aber hallo. Welche Dinge trägst du immer bei dir?
Eigentlich meine Kontaktlinsen. Ja, ohne die würde ich nichts sehen. Meine Kontaktlinsen trage ich immer bei mir. Dann trage ich immer bei mir, beim Schlafen trage ich die auch nicht bei mir. Immer bei mir trage ich nichts, aber oft bei mir die Kontaktlinsen tagsüber. Tagsüber auch im Normalfall die Unterhose. Ja.
Gut.
Und sehr oft leider das Handy. Aber es gibt nichts, was ich jetzt, ich habe jetzt keinen Talisman, nichts, keinen Ring, nichts, was ich umgehängt habe, was ich jetzt immer bei mir tragen würde.
Gut. Danke mal für diese Rubrik, dass du sie so perfekt beantwortet hast. Welche Schlagzeile, wenn wir uns in 10 Jahren hier wiedersehen, möchtest du 2034, also in 10 Jahren, ich sage es nicht weltweit, also weltweit in Österreich, überall lesen? In allen Zeitungen, in allen Medien?
Auch wieder eine gute Frage, auf die ich dir so spontan gar keine Antwort geben kann, weil ich eben nichts für mich auch in Gedanken. Es gibt ja immer das, dass man sagt, man stellt sich ganz genau vor, wo bin ich in 5 Jahren oder wo bin ich in 10 Jahren oder wo sehe ich mich.
Aber du darfst ja die Zukunft ein bisschen
kreativer. Ja, also ich würde zum Beispiel, das kann ich dir schon sagen, ich würde gerne mit meinen Shows, die ich ja in meinen Gedanken immer konzipiert habe für große Hallen und nicht für kleine Häuser, ja, also es sind eigentlich Shows, würde ich gerne statt oft in kleinen Häusern 30 Mal im Jahr in großen Hallen spielen und dafür wirklich viel Zeit auch für spannende Dinge in meinem Leben haben, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich hätte gern irgendeine Schlagzeile, wo vielleicht drinsteht, dass es mir gelungen ist, Menschen zu helfen, in ihrem Leben ihre Kraft zu finden oder zu sich zu kommen und zu erkennen, was sie eigentlich für wunderbare Wesen sind und worum es im Leben eigentlich geht und wie unwichtig vieles ist. Aber das in eine Schlagzeile zu bringen, das ist die Aufgabe für dich, da hast du 10 Jahre
super.
Zeit.
Okay, na gut, ich werde nachdenken. Ich könnte mir so eine Schlagzeile natürlich auch vorstellen, Gernot Haas wieder mal in sich gegangen und findet jetzt nicht raus oder so.
Ja, das klingt nach Irrenhaus.
Nein, überhaupt nicht. Wieso?
In sich gegangen und findet jetzt nicht raus. Aber es ist ja so, dass das ich versuche, also eine liebe Freundin von mir hat einmal gesagt, das Einzige, worum sie bittet im Gebet, ist zum Beispiel einfach zu sagen, Herr, gib mir die Kraft, durch alles gut durchzugehen, was mich erwartet. Mhm. Und das ist eigentlich ein sinnvolles Gebet, weil
da hat man selbst in der Hand.
Ja, man hat selbst in der Hand und hat die Kraft, bestenfalls da durch die Sachen durchzugehen. Ja.
Wenn euch mein Heiterbildungs-Podcast, meine besonderen Gäste und die Philosophie dahinter gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn abonniert, liked, teilt, weitererzählt, ausdruckt, einrahmt, verschenkt, verkauft, was auch immer ihr damit tun möchtet, was dazu beiträgt, mehr positives Denken, gute Stimmung und ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Ich fände es toll, allen Ernstes. Und was ich sonst noch so alles zum Thema Humor in meiner Business-Wundertüte für Veranstaltungen, Firmen, Unternehmen habe, das findet ihr wie immer auf meiner Website www.roman-schiliger.com. Lieber Gernot, die Heiterbildungs-Wundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es um das kleine Wunder zwischendurch. Vielleicht eine Idee, wo du sagst, das muss man sich unbedingt angeschaut haben oder das Buch muss man unbedingt gelesen haben oder diese Vorstellung muss man wie Pora unbedingt gesehen haben. Ja. Gibt es so einen Tipp, wo du sagst, das würdest du gerne noch loswerden?
Ja, also ich kann eben natürlich nur empfehlen, in meine Vorstellungen zu gehen. Ich freue mich auch immer nachher mit Menschen zu sprechen und die persönlich kennenzulernen. Was ich empfehlen kann, was ich spannend finde, vor allem für Menschen, die vielleicht Angst haben, auch Angst vorm Tod haben. Es gibt einen sehr spannenden Mann, der heißt Jürgen Ziewe. Das ist ein Mensch, der bewusst aus seinem Körper gehen kann, ein Grafiker, ein mittlerweile fast 80-Jähriger aus Deutschland, der Bücher geschrieben hat über das, was uns erwartet, wenn wir sterben. Das eine heißt der multidimensionale Mann und das andere Blick in die Unendlichkeit, wie man das Leben genießt, wenn man tot ist.
Okay, schöner Titel.
Das ist sehr gut und spannend beschrieben und deckt sich mit dem, was Nahtoderfahrene erleben. Es deckt sich auch mit dem, was die Wissenschaft bisher dazu rausgefunden hat und auch mit dem, was spirituelle Lehrer seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden sagen. Das ist was, also überhaupt sich damit zu beschäftigen, mit Themen, wie kriege ich mehr Vertrauen in mein Leben und wie kann ich mich selber besser annehmen und mit dem anderen auch dann leichter umgehen.
Sehr schön. Gernot, was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
Wenn jemand zu mir sagt, ich bin froh, dass es dich gibt.
Dann mache ich das. Ich bin froh, dass es dich gibt, denn sonst hätten wir dieses Gespräch auch nicht führen können. Ich wünsche dir alles Gute für alles, was auf dich zukommt. Ich bin überzeugt, die vielen Stimmen, die vielen Menschen, die in dir schlummern und die vielen Menschen, die du mit deinem Wesen und mit deiner Art und vor allem auch mit deiner Kunst beglücken kannst, das wünsche ich dir von Herzen, dass du noch viele, viele, viele erreichst und ich bin sicher, du wirst es tun. Danke für deine Zeit, deine Lebenszeit, die du mir und uns geschenkt hast.
Ja, danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Und mein Tipp zum Schluss, passend natürlich zu meinem wunderbaren Patienten heute, Satire ist Humor, der die Geduld verloren hat. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude.
Mehr von Dr. Roman Schiliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-schiliger.com.